herzlich willkommen zu unserer Folge 16 des Podcasts Psych-In. Heute geht es nochmal um das Thema Beratung. Allerdings haben wir uns vorgenommen, eben ein bisschen unterschiedliche Inhaltsaspekte zukünftig zu beleuchten. Und wenn also auch die große Überschrift vom Berufsbild her vielleicht trotzdem in die Richtung Coach, Trainer und Berater geht, so haben wir doch uns ein besonders hoffentlich schönes, auch für euch, für uns war es sehr spannend, inhaltliches, Goldstückchen rausgesucht. Und was das genau ist, da kann uns Alice ein bisschen was zu erzählen.
Genau, wir haben heute Janek zu Gast und Janek hat das ganze Thema Beratung, Entwicklung, Mensch im Arbeitskontext, Organisation, Teams genommen und bedient sich da einem Methodenschatz, den er vor allem aus dem Spielebereich zieht und nimmt Spielmethodiken, um einfach seine Formate möglichst erlebbar und erfahrungsreich zu machen. Und was da alles drinsteckt, darüber haben wir mit ihm gesprochen. Und wir freuen uns sehr, dass wir euch das präsentieren können. Viel Spaß beim Zuhören. Wir haben heute Janek Paneitz zu Gast. Janek ist Consultant, Facilitator und Trainer im Kontext von Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung, also alles, was man eigentlich im Arbeitsumfeld beraten und entwickeln kann. Und dabei hat er einen ganz besonderen, ich nenne es mal USP, und er hat sich die Schatzkiste von Spielmethoden und Techniken zu eigen gemacht und bringt die in seine Arbeit ein. Und wie das genau aussieht, das wird er uns hoffentlich jetzt gleich ein bisschen näher erläutern können. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Janek.
Ich freue mich auch total, hier zu sein. Es ist total schön, von euch eingeladen zu sein. Und ich bin total gespannt, wie der heutige Podcast laufen wird. Ich freue mich jedenfalls sehr, heute zu Gast zu sein.
Ich habe schon groß angekündigt, Spiele sind dein Thema. Warum sind denn überhaupt Spiele dein Thema?
Warum sind Spiele mein Thema, ist wahrscheinlich eine Frage, die sehr weit zurückgeht. Also Spiele waren schon mein Thema, bevor ich studiert habe und lange bevor ich mich mit dem Psychologiestudium beschäftigt habe, habe ich schon eine große Faszination für Brettspiele gehabt. Ich glaube, jeder, der mal mit der eigenen Familie Brettspiele gespielt hat, hat erlebt, wie anders sich Menschen verhalten, wenn sie in einem Spiel sind. Und spätestens, wenn der ruhigste Charakter zu Weihnachten das Brettspiel durch die Wohnung schmeißt, weil man schon wieder auf der Schlossallee gelandet ist, dann weiß man, dass man da auch nochmal ganz andere Gesichter zu sehen bekommt. Und das heißt, ich habe das schon immer als ein Medium wahrgenommen, was viel Potenzial bietet, auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Und später, nachdem ich mich mit dem Psychologiestudium und Organisationspsychologie beschäftigt habe, hat mich das immer noch begleitet parallel. Und dann ist mir aufgefallen, dass viele der Mechaniken und Ansätze, die in Brettspielen vorkommen, eigentlich auch eine hohe Relevanz haben im Arbeitskontext.
Finde ich total spannend. Also das mit den Spielen würde ich 1:1 bestätigen, ehrlicherweise, ne? Also dass man im Spielkontext einfach immer ein bisschen anders ist. Ich finde es ganz spannend, dass du da so die Brücke baust, weil ich glaube, weiß ich, alle können sich so Beispiele oder klassische Beispiele jetzt im Arbeitskontext vorstellen, was man so, weiß ich nicht, an Entwicklungsthemen hat, also weiß ich nicht, Veränderungen, die im Unternehmen eingeführt werden sollen oder auch persönliche Entwicklung, Führungskräfteentwicklung, Teamentwicklung. Wo hast du da die Anwendungsbereiche gesehen oder wo hast du gesagt, hey, das sind wirklich Anknüpfungspunkte, wo die Methode einfach Vorteile hat?
Also ich glaube, was da ganz gut ist, ist drauf zu gucken, dass Spiele und Spielmechaniken nicht das Gleiche ist. Also es geht nicht darum, typische Spiele zu machen, das kann ein Teil davon sein, aber ich sitze da nicht in einer Organisation mit den Führungskräften und spiele mit denen Monopoly. Sondern für mich hat das Thema drei verschiedene Ebenen. Also es gibt so drei verschiedene Ebenen, wo ich sage, da kann man diese Elemente mit einbauen. Die erste Ebene ist, ich würde das beschreiben als, das ist die Fassade oder die Verpackung. Und das ist letztendlich die Frage, wie gestalte ich etwas, ob ich etwas ansprechend gestalte oder nicht ansprechend. Ich kann Inhalte in einem Seminar oder Workshop einfach so gestalten, dass Menschen gerne Zeit damit verbringen und sich länger damit beschäftigen. Das ist dann eher so eine Art oberflächliches Schickmachen von Inhalten. Das kann manchmal auch schon helfen, aber letztendlich gilt es dabei zu bedenken, der Inhalt ist immer noch der gleiche und wenn ich vorher Mist reinpacke, habe ich danach hübsch gemachten Mist. Es reicht also nicht aus, einfach nur die Sache schön zu gestalten, sondern da muss auch tatsächlich ein guter Inhalt trotzdem dabei sein. Die zweite Ebene ist die der Spielmechaniken. Das heißt, ich gucke mir Spiele an und ich schaue darauf, welche Mechaniken bei bestimmten Spielen greifen. Oder man schaut sich das andersrum an und sagt, okay, welche Inhalte sollen transportiert werden? Und wie würde man die innerhalb einer kleineren Simulation runterbrechen? Dabei gibt es aber immer noch, ich sag mal im klassischen Sinne, richtig oder falsch. Oder es gibt zumindest ein Ziel, wo ich denke, okay, das soll gelernt werden. Das sind so wahrscheinlich das, was am häufigsten eingesetzt wird. Das sind so typische kleinere Spiele, solche agilen Spiele, ob das dann so ein Pizza-Game ist oder so ein andere Kanban-Game, Ballpoint-Games. Also das sind dann in sich geschlossene Spiele und wenn man die spielt und reflektiert, kommt man schnell darauf, auf eine bestimmte Art und Weise finden wir den besseren Lösungsweg. Und dann kann man das wieder in den Arbeitskontext übertragen und sagen, möglicherweise gibt es bei unserer Arbeit genau die gleichen Engpässe, vielleicht sollten wir das dann übertragen. Das Dritte, und das ist das, wo ich glaube, das macht mir ganz besonders viel Spaß, wenn man da auch dran anfangen kann, da geht es gar nicht mehr darum, die Lösung überhaupt zu kennen oder vorzugeben, sondern das sind Kontexte, die möglichst ambivalent gehalten sind. Das heißt, es gibt nicht ein Schwarz-Weiß, es gibt nicht richtig oder falsch, sondern es geht vielmehr darum, sich damit auseinanderzusetzen, wie habe ich denn die Möglichkeiten, die mir zum Beispiel dieses Spiel gegeben hat, genutzt? Also, wenn ich die Möglichkeit habe zu gewinnen, indem ich mir etwas aufbaue oder indem ich das, was jemand anderes sich aufgebaut hat, zerstöre, warum entscheide ich mich für die eine oder für die andere Option? Oder unter welchen Umständen entscheide ich mich dafür? Und was sagt es eigentlich über mich aus, dass ich mich für diese Option entschieden habe? Und das finde ich ganz besonders interessant, weil Spiele dort nochmal einen anderen Kontext schaffen, wo nicht die gleichen Regeln gelten wie im Alltag, weil wir alle bestimmte Regeln und Normen gelernt haben und wir würden uns im Alltag niemals so völlig regelunkonform verhalten. Sobald ich aber ein Spielsetting aufbaue und sage, hier gelten ein bisschen andere Regeln und dann versuche ich das so zu gestalten, dass nicht 100% klar ist, was ist das erwünschte Verhalten, dann sind Menschen viel eher dazu verleitet, sich nochmal in so ungewissen Räumen so auf ihre eigenen Impulse zu verlassen oder diesen eigenen Impulsen zu folgen. Und das ist letztendlich das, wo ich sage, das ist das Spannende zu reflektieren, weil im Arbeitskontext meiner Erfahrung nach immer mehr unklare Kontexte dazukommen. Und man kann zum Beispiel Führungskräfte nicht mehr darauf vorbereiten, was wird möglicherweise den nächsten Shitstorm auslösen. Und deswegen ist es ganz sinnvoll, vorher schon zu reflektieren, auch in einem unklaren Setting, wenn ich noch nicht genau weiß, was ist richtig, was ist falsch, wo würde mein Impuls mich hinführen? Und ich glaube, dass da zum Beispiel Spiele ganz besonders gut ansetzen, um dafür einen Zugang zu finden und dann Themen besprechbar zu machen, die sonst in der Organisation in diesem Wald von Regeln und Normen einfach untergehen.
Hast du vielleicht nochmal ein Beispiel für uns für so eine Situation oder so einen Kontext oder was genau du dann in einer gewissen Branche oder Bereich tust, wenn du sagst, es geht dann eben um uneindeutige Situationen oder Kontexte oder ambivalente Kontexte?
Also ein Beispiel zum Thema ambivalente Kontexte, den ich gerne auch im Rahmen von solchen Spielen thematisiere, ist zum Beispiel das Thema Innovation. Also es wird immer wieder darauf geguckt, dass Innovation total wichtig ist und total gefördert wird und dass man auch mit Regeln und Normen bricht. Und das ist immer total toll, solange es nicht an meine Regeln und Normen geht, ne? Alle anderen dürfen gerne an sich arbeiten und Dinge verändern. Und das zeigt, dass es sich um so ein Spannungsfeld handelt, wo jedem klar ist, die Extrembereiche sind ungünstig. Wir wollen weder Personen in unserem Umfeld haben, die einfach alles permanent kaputt machen. Wir wollen aber auch nicht Personen haben, die einfach immer auf den Status quo bestehen. Und das zeigt, dass es so eine Grauzone ist. Und das lässt sich zum Beispiel in verschiedenen Spielsituationen gut darstellen, wo man einem Team eine Aufgabe gibt und das Team die Möglichkeit hat, die eben auch durch kreative Lösungen zu lösen. Und dann kann man sehr gut die Wirkungen der einzelnen Teammitglieder aufeinander reflektieren, wenn jemand zum Beispiel auf die Idee kommt, hey, wir lösen das mal ganz anders, als es in den Regeln steht. Und dann gibt es diese typischen Dynamiken von, nee, das dürfen wir nicht, oder dürfen wir, oder wollen wir mal nachfragen, oder wie wird damit umgegangen, wenn jemand so so sehr außerhalb der gewohnten Denkweisen agiert. Und das ist zum Beispiel ein Setting, wo man das auch schaffen kann. Genauso gibt es auch andere Settings, die im wirtschaftlichen Bereich auch immer wieder Relevanz haben, ist zum Beispiel das Thema wirtschaftliche Betrachtungsweise und das Thema Werte und Normen. Also was ich vorhin gesagt habe, möglicherweise habe ich einen kleineren Vorteil davon, wenn ich mir etwas aufbaue, aber ich könnte die Differenz zwischen allen Spielenden viel mehr erhöhen, indem ich etwas von jemand anderem zerstöre. Mache ich das oder mache ich das nicht? Also ist mein persönliches Wertekonstrukt so aufgestellt, dass ich sage, es ist mir wichtiger, ein gutes Verhältnis zu den anderen Spielern zu behalten, oder ist es mir wichtiger zu gewinnen? Und wenn ich das den Rahmen so stecke, dass es nicht eindeutig geklärt ist, dann kann man das im Nachgang gut diskutieren, im Sinne von, ist das in Ordnung? Ist das ein gewünschtes Verhalten bei uns? Ist das kein gewünschtes Verhalten? Unter welchen Situationen ist das möglicherweise auch notwendig? In welchen Situationen ist es schädlich? Und wenn man einen Rahmen schafft, wo man das wirklich auch ansprechen kann, ohne dass jemand unter Gesichtsverlust sagt, ja, ich habe gerade mich auf diese Art und Weise in meinem Team verhalten, sondern man diesen Safe Space schafft im Rahmen eines Spiels, kann man immer sagen, naja, es war ja ein Spiel und innerhalb dieses Spiels habe ich mal diese andere Taktik ausprobiert. Und dann kann man diese Taktik auch diskutieren.
Erinnert mich ehrlicherweise immer so ein bisschen an die Trainings, wo ich dann als Teilnehmerin in Rollenspiele gehen muss oder darf und dann immer so denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil man ja dann doch das Gefühl hat, man ist man selbst irgendwie, auch wenn man eigentlich eine Karte bekommen hat, wo dann draufsteht, weiß ich nicht, für das Mitarbeitergespräch auf eine brutale Art und Weise, um mal quasi ein krasses Negativbeispiel einfach zu spüren als Kontrast. Und trotzdem hat man ja immer das Gefühl, man steckt da selbst einfach extrem mit drin und wird halt auch von allen anderen dann so beobachtet.
Ja, ich glaube, Rollenspiele sind ein interessantes Gebiet in dem Sinne, als dass ich bin, glaube ich, prinzipiell nicht der größte Rollenspielfreund, weil ich glaube, da gibt es oftmals diesen Moment, dass sich Personen in eine Rolle gedrängt fühlen und im Hinterkopf die ganze Zeit mitlaufen haben, ich würde mich ja eigentlich anders verhalten. Oder dass die Person gegenüber, wenn das nicht gerade eine ausgebildete Rollenspielperson ist, dann ist das häufig sehr dramatisch. Und dann erlebt man manchmal so shakespeareske Abhandlungen, wo dramatische Tränenausbrüche passieren. Und das ist dann einfach zu weit weg und die Distanz ist zu groß. Ich glaube, was ganz gut ist, ist genau dieses Spannungsfeld zu treffen, dass man so reingezogen wird, dass man sich in dieses Spielsetting reindenkt und so ein Stückchen auch gewinnen möchte oder erfolgreich sein möchte und versteht, warum man dieses Spiel spielt, gleichzeitig aber nicht so sehr drin abtaucht, dass man nicht noch gleichzeitig reflektieren kann, wie haben wir uns eigentlich dabei bewegt? Was habe ich eigentlich gemacht? Was ist mir dabei durch den Kopf gegangen? Und das ist ein ganz schmaler Grat, der gar nicht so einfach ist zu treffen. Gerade wenn man mit heterogenen Gruppen arbeitet und auch in jeder Organisation ist das unterschiedlich. Also ich mache zum Beispiel so ein Escape Game mit Führungskräften, die dann verschiedene Boxen rätseln und beim Rätseln im Nachgang reflektieren, wie haben wir uns dieser Lösung, dieser Boxen gewidmet? Wie haben wir Informationen ausgetauscht? Wie sind wir miteinander umgegangen? Und natürlich gibt es Gruppen, die sind totale Escape Game Fans und die haben schon sämtliche Räume durchgerätselt und die haben schon sämtliche Spiele davon durchgerätselt. Da muss man ein ganz andere, also da muss man viel knackigere Rätsel reinbauen. Und es gibt andere, für die ist das der erste Kontakt mit diesem Medium Escape Game oder Exit Game oder ähnliches. Und wenn man denen die knackigen Rätsel vorlegen würde, dann würden sie sich so sehr in diesen Rätseln verlieren, dass man im Nachhinein gar nicht gut reflektieren kann, wie wir eigentlich zusammengearbeitet haben. Und das heißt, es ist auch nicht dasselbe Setup ist nicht immer für die gleiche Gruppe optimal, sondern es gilt es auch dabei anzupassen. Und das ist gar nicht so leicht, Dinge zu bauen, die man auch in einer Veranstaltung noch leichter oder schwerer machen kann, je nachdem, ob man das Gefühl hat, okay, die Gruppe braucht das, um einen angemessenen Schwierigkeitsgrad zu haben, um eben diese Gruppe in diese Grauzone zu schieben in der Mitte, wo man dann erleben kann, wie sich die Menschen intuitiv verhalten.
Ich finde das auch einen spannenden Punkt, den du da ansprichst. Wir arbeiten auch in einem meiner Trainings mit einem Partner zusammen, wo wir ein Virtual Reality Game nutzen. Und was ich daran so spannend finde, ist halt dieses nicht mögliche Verstecken von echtem Verhalten. Also das hast du ja gerade auch so ein bisschen angesprochen. Und ich weiß noch, als wir das Team das erste Mal Probe gespielt haben, meinten die hinterher zu uns, warum wir zwischendrin ins Deutsche verfallen sind. Und wir so, wir haben nicht Deutsch gesprochen. Und dann wird halt ein Record-Knopf gedrückt und dann siehst du halt, wie du mitten im Spiel, weil es aufregend wurde, plötzlich anfängst, Deutsch miteinander zu reden, vom Englischen zurückgefallen bist und wieder zurück, was natürlich schwierig ist, wenn ein Teammitglied nur Englisch spricht und dir fällt das nicht mal auf, ne? Also ich fand das total spannend und ein sehr fantastischen Spiegel, der natürlich einem eine ganz andere Unterhaltung erlaubt, weil sonst manchmal in Trainings oder Coachings muss man ja dann auf vergangenes Verhalten zurückgreifen, das man als Coach auch gar nicht miterlebt hat, weil man sich das nur beschreiben lassen kann von dem Teilnehmenden. Und ich finde halt, was diese Spiele zum Teil erlauben, ist ein sehr reales Verhalten zu sehen und eben auch ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen, auf das man dann ganz anders reflektieren kann.
Ja, also ich mag das auch. Also ich habe das früher in Seminaren häufig erlebt, wenn man mit einer Theorie um die Ecke kommt und dann hat man irgendwie sein Flipchart dabei und präsentiert es stolz und sagt, tada, dann gibt es häufig diese Reaktion, ja, kennen wir schon und machen wir schon, funktioniert nur nicht. So, und ich finde es gut, die Menschen ins Erleben zu bringen und sich selbst zu erleben und zu erleben, wie man sich in der Realität verhält oder wie man sich in so einer Situation verhält. Und auf dem Papier sind alle total wertschätzend miteinander und haben alle diese ganzen Werte immer total verinnerlicht. Und dann ist es spannend, wenn so eine hitzige Spielsituation auftritt, man das vielleicht parallel auch irgendwie Zitate mit aufgenommen hat und dann in der gemeinsamen Reflexion so, oh, das habe ich gesagt, stimmt, ja, das könnte man auch ganz anders verstehen. Und das ist der Moment, wo ich meine, so, ne, dann, ach ja, stimmt, da habe ich das Spielbrett umgeworfen. Ja, da ging es auch ein bisschen mit mir durch. So, also ich übertreibe ein Stück weit, aber das zeigt ja auch, dass das letztendlich die Realität ist. Denn wenn man in die Unternehmen guckt, dann glaube ich, dass nicht der entscheidende Moment der ruhige Mittwoch ist, wo nichts los ist. Da ist jeder Führungskraft entspannt. Sind die Mitarbeitenden entspannt, da kann man super miteinander umgehen. Aber spannend ist es, wenn Freitag kurz vor Feierabend der Kunde nochmal eskaliert und man jetzt irgendwie noch mit den letzten drei Hanseln, die im Unternehmen sind, noch was reißen muss und dann nicht in dieser Drucksituation grätzig zu reagieren, wenn dann noch jemand irgendwie an die Tür klopft und das nächste Problem einen vor die Füße wirft. Das sind die Drucksituationen, wo es dann, glaube ich, drauf ankommt und wo sich unterscheidet, ob man es mit einer guten Führungskraft zu tun hat oder ob man es mit einer Führungskraft zu tun hat, die gerne gut sein möchte. Aber letztendlich sind es genau die Momente, wo ich glaube, man kann 364 Tage im Jahr eine gute Führungskraft sein und an dem einen Tag kommt es drauf an. Da unterscheidet sich, das ist der eine Tag, an den sich die Mitarbeitenden erinnern. Und da finde ich es ganz gut, in so einer Stresssituation, ohne das in so einem Stress-AC zu verändern, ohne jetzt so extrem Druck aufzubauen von außen, sondern diesen Druck sich selbst aufbauen zu lassen in einem moderaten Maß und dann einfach auf sich selbst zu gucken. Und meine Erfahrung ist, dass das einen viel intensiveren Selbstreflexionsprozess anschubst, weil er eben nicht von außen gezwungen ist, weil jeder für sich gerade eben erst erlebt hat, wie man sich hat packen lassen in der Spielsituation und wie es einem gerade ergangen ist. Und dann muss ich mich nicht als Außenstehender hinstellen mit erhobenen Zeigefinger und erzählen, das war aber richtig, das war aber falsch und so hättest du es machen müssen, sondern das machen die Personen von ganz alleine, dass sie sich überlegen, war das so, wie ich eigentlich in meinem Selbstbild gerne sein möchte? Und in dem Moment, glaube ich, ist der Erfolg viel intensiver und es bleibt auch viel mehr hängen von so einem Erlebnis. Also ich persönlich finde es schön, wenn ich irgendwann später nochmal mit solchen Personen in Kontakt bin und die sagen, wir erinnern uns immer noch daran. Wir reden immer noch darüber und wir haben da immer noch eine Erinnerung an diese besondere Situation gehabt. Das finde ich ist, dann bleibt wirklich irgendwas hängen und mehr als jetzt einfach nur ein Fotoprotokoll, wo man irgendwie noch ein Foto, wie alle irgendwie in die Luft springen und dann ist das so das Einzige, was so vom Seminar bleibt, ist, man blättert nochmal irgendwie durch die Fotos, um nochmal das eine Bild zu finden, wo alle drauf lachen. Sondern ich glaube, es ist wichtiger, dass irgendwas wirklich hängen bleibt, eine Erfahrung, eine Erinnerung und ein Gefühl, mit dem man sich auseinandersetzt.
Ich finde das total spannend, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, im Hinblick darauf, man muss sich ja schon, also wenn man das wirklich tief annehmen möchte, diese Erfahrung und dann auch die Reflexion darauf mitteilt, dann ist das ja schon einfach eine Anforderung an den, nennen wir es mal, an den Trainingsraum, dass der einfach vertrauensvoll ist, dass man sich da auch sicher fühlt, dann auch außerhalb von dieser Spielsituation, wo man ja dann eher so intuitiv, impulsiv dann einfach vielleicht so ist, wie man ist. Und wenn man das dann reflektiert, finde ich tatsächlich, dass es einfach eine Anforderung ist, diesen Raum so zu gestalten, dass der das zulässt. Und ich würde jetzt mal fast tippen, dass das Spiel alleine das gar nicht kann, sondern dass es sozusagen noch mehr Komponenten braucht, in die das Spiel, also diese Methodik eingebettet ist.
Also das hat so ein bisschen was von diesem, von so einem Fishbowl-Setting. Also die Menschen bewegen sich in dieses Spielsetting und verhalten sich, wie auch immer sie sich verhalten. Und danach tritt man wieder dort aus und guckt von außen auch auf sich, aber auch auf alle anderen. Und das ermöglicht es, dass man nicht den Finger auf eine Person zeigt und sagt, du bist schlecht, du hast dich nicht richtig verhalten, du bist eine schlechte Führungskraft, sondern man kann mit viel mehr Distanz auch auf sich und eben auf dieses Verhalten gucken. Und wie gesagt, es geht mir auch nicht darum zu sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich kann sagen, ja, genau das muss jeder in seiner Führungsverhalten einbetten. Es gibt so viele Kontexte und Unternehmen und Unternehmensstrukturen, wo sehr unterschiedliche Führungsverhaltensweisen zielführend sein können. Und das, glaube ich, zu akzeptieren und zu verstehen und selbst, dass ein Führungsverhalten, was heute total zielführend ist, übermorgen schon wieder total negative Folgen haben kann, auch das gilt es zu verstehen. Und das heißt, ich bewege mich in diesen Settings nicht wertend und gar nicht, und ich versuche das auch genauso einzubauen, dass diese Umrahmung dafür immer klar im Fokus hat, dass es nicht um eine Bewertung geht, sondern eher um die Frage, wenn wir das jetzt sehen, wollen wir das? Wollen wir das jetzt und wollen wir das in Zukunft? Und wenn wir was anderes wollen, was müsste passieren, damit wir das etwas anderes ins Leben rufen können? Und mit der Fragestellung ist man auch wieder eher in einem Lösungsfokus und nicht in einem Schuldzuweisen, wer war jetzt eigentlich woran, warum haben wir hier nicht schneller oder eher, sondern man ist viel eher in einem Zielfokus und das versuche ich auch immer mit einzubauen, dass man so beide Enden auch mal erlebt. Also sowohl, dass es notwendig ist, beispielhaft Innovation, es ist dann notwendig, in einem Rätsel innovativ vorzugehen und an einer anderen Stelle ist es schädlich. Und dann sieht man, beides hat seine Daseinsberechtigung. Und dann kann man auch in den verschiedenen Kontexten abwägen, wie weit wollen wir uns in diesem Spektrum, wie viel wollen wir da zulassen? Und gleichzeitig habe ich den Respekt vor all denjenigen, die sich auf der gegenüberliegenden Seite befinden, weil ich auch erlebt habe, auch das Gegenteil hat eine Daseinsberechtigung. Und das, finde ich, sorgt dann eher auch für eine Wahrnehmung von Empathie und eine Wertschätzung der Fähigkeiten untereinander, auch wenn man vielleicht im Alltag so überhaupt nicht verstehen kann, warum denn jemand jetzt da so ganz anders tickt als man selbst.
Gab es denn mal eine Situation, wo auch ein Teilnehmender oder eine Teilnehmende selbst sehr überrascht vom eigenen Verhalten war? Also so, ach, manchmal gibt es ja so extreme Erkenntnisse über sich selber. Gibt es da irgendwas konkret, was uns mal beschreiben kannst? Interessiert mich einfach aus Neugier, was da alles so hochkommen kann.
Immer. Also ich hatte das bis jetzt, glaube ich, immer gehabt. Also ich mache das so, dass zum Beispiel bei diesem Escape Game, dass ich da parallel Notizen zu den Zitaten mache, die ich so höre. Und am Ende hänge ich diese ganzen Zitate einfach an eine große Wand. Und dann gehen wir nochmal chronologisch durch, was ist eigentlich passiert bei den Rätseln. Und dann gucken wir uns parallel so die Zitate dazu an. Und das ist immer ein Moment, wo viel gelacht wird, geschmunzelt wird, so, ach, das, ja, stimmt, das habe ja ich gesagt. Und da gibt's immer so solche Erschreckenmomente, weil da manche Reaktionen sehr, sehr impulsiv und sehr intuitiv passieren. Und wenn man die dann aber nochmal so schwarz auf weiß vor sich liest, denkt man nochmal, oh, das ist aber schon komisch, dass ich das gesagt habe. Und das reicht manchmal von so Ausrufen wie, also beispielsweise habe ich ein Element mit drin, ganz klein, da wird die Führungsrolle per Losverfahren, also die Teilnehmenden wissen das nicht, aber die Person, die die Box öffnet, ist dann per Zufall Führungskraft. Und das heißt, hey, du hast die Initiative ergriffen, du hast ab jetzt die Gruppenleitung inne. Und dann gibt's Leute, die das aufmachen, vorlesen und sagen, ach du Scheiße. Und das ist so die erste Reaktion, die so zum Thema, du bist jetzt Führungskraft, oder die das lesen und sofort jemand anderen in die Hand drücken und sagen, hier nimm du mal, du, das passt schon. Und dann liest es die Person vor, oder andere Situationen, wo Menschen selbst von sich total überrascht sind, wie engagiert dann plötzlich man an diesem Ziel gearbeitet hat, wo Leute dann, Mensch, du bist ja richtig reingegangen in die Situation und sonst bist du eher so zurückhaltend und hier so richtig aus dir rausgekommen. Also das ist schon sehr immer faszinierend, sowohl für die Person selbst als auch für die Gruppe.
Wie ist denn die Reaktion generell? Also ich weiß nicht, wie wirst du denn angekündigt in-house sozusagen? So jetzt kommt, weiß ich nicht, eine Woche Führungskräfteentwicklung. Wissen die Leute, dass sie spielen dürfen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also was ich nicht bevorzuge, ist, wenn man so als mit dem Thema Spielen angekündigt wird, weil das häufig ein Bild im Kopf hervorruft, wo ich glaube, das ist nicht zuträglich. Spielen in Deutschland hat noch immer nicht diesen Stand. Das ist sowas für Kinder, die spielen, ne? Und irgendwie die Kleinen gehen noch mal raus spielen und die Erwachsenen reden in dem Moment am Tisch über die wichtigen Dinge. Und wenn man in so mit Führungskräften arbeitet und man kündigt das Ganze so als Spiel an, dann dann fällt es manchen schwer, sich wirklich darauf einzulassen. Deswegen für mich ist es eher, dass ich sage, okay, ich habe dann nochmal interaktive Methoden mitgebracht oder ich habe dann nochmal, wo ich sage, okay, ich verwende Mechaniken, die auch aus Spielen entlehnt sind. Weil es gibt zum Beispiel auch andere Aspekte, die ich mit reinbringe, wo es gar nicht darum geht, tatsächlich ein Spiel zu spielen, sondern wo es wirklich eher eine Art Arbeitsmethode ist, die aber abgeguckt ist, aufgrund von Mechaniken, die im Brettspiel relevant sind. Also ich persönlich bin zum Beispiel ein großer Fan, beziehungsweise ich bin ein großer Vertreter, weil ich glaube, Brettspiele sind Unternehmen in vielen Punkten evolutionär voraus, weil sie um eine sehr, sehr seltene Ressource kämpfen, nämlich unsere Aufmerksamkeit. Und das heißt, wenn es ein Brettspiel schafft, dass sich an einem Freitagabend 4 Erwachsene 2 Stunden Fahrzeit auf sich nehmen, Chips kaufen und dann 3 Stunden lang ihre Brainpower auf ein Problem werfen, nur um dieses Problem dann einfach in den Schrank zu räumen, eine Woche später nochmal rauszuholen und wieder 3 Stunden Brainpower auf dieses Problem zu werfen und dann nicht mal dafür bezahlt werden, sondern auch noch bezahlen müssen, um die Erweiterung für das Problem zu bekommen, dann glaube ich, ist es ganz sinnvoll, auf diese Mechaniken mal drauf zu gucken, weil das letztendlich genau das ist, was Unternehmen haben wollen. Unternehmen kommen immer mehr in die Situation, dass es Mitarbeitende braucht, die bereit sind, Brainpower auf ein Problem zu werfen. Und ganz häufig entsteht trotzdem dieses Gefühl von, ach, das Spiel, was ich hier 8 Stunden am Tag spiele, ist aber eigentlich ein ziemliches Scheißspiel. Und ich brauche ordentliches Schmerzensgeld, damit ich dein Spiel so lange mitspiele. Damit ich endlich in meiner Freizeit die Spiele gratis spielen kann, auf die ich Lust habe. Und dann denke ich, dann lohnt es sich auch mal auf diese Mechaniken zu schauen, die in solchen Spielen funktionieren und greifen, und die mehr in den Organisationskontext zu überführen. Und es kann sein, dass ich bestimmte Mechaniken rausnehme und auf diese Art einen Workshop gestalte oder eine Interaktionsmethode gestalte. Es kann aber auch sein, dass man sich ganze Arbeitsprozesse und Abläufe mal anschaut und überlegt, warum sind die eigentlich so gestaltet und warum lassen die sich eigentlich nicht auch so gestalten, dass es mehr Freiheit gibt oder mehr Dinge eingebaut werden, wo Menschen wieder Freude daran haben, an diesem 8-Stunden-Spiel, was man da irgendwie jeden Tag spielt.
Das ist total, also ich mag das Bild unglaublich gern, was du gerade aufgemacht hast. Und finde, da steckt extrem viel drin, wo jetzt bei mir gerade nochmal die Frage, möchte ich doch unbedingt noch loswerden, aufgegangen ist, dass ja eigentlich, dass wir gerade so ein bisschen in der Zeit sind, wo alles in Anführungszeichen verspielt wird. Also Buzzword, Stichwort, Gamification, ne? Du sammelst Punkte, du sammelst irgendwelche Trophäen, wenn du, weiß ich nicht, 5000 Schritte am Tag machst, 10.000, 15.000, du hast Challenges gegen, weiß ich nicht, den, keine Ahnung, Alberto aus Spanien, ja, der in der gleichen App seine 10 Kilometer rennt. Also das heißt, ich vom Prinzip her so überall kommen immer mehr in Anführungszeichen Spielaspekte, vielleicht vermeintliche Spielaspekte, die eigentlich gar nicht ja spielerisch zu werten sind nach deiner Perspektive, so wie ich dich jetzt verstanden habe. Aber das fände ich nochmal spannend, wenn du das nochmal einordnen kannst.
Ja, also das, was du gerade beschreibst, ist genau richtig. Das ist, das wird häufig so als Gamification verstanden. Und dann ist so dieser Gedanke, Gamification ist also, ich kann jetzt irgendwelche Badges bekommen und dann kriege ich irgendwie Punkte und alle 10 Punkte kriege ich ein Like und alle 10 Likes kriege ich einen Stern. Und das ist letztendlich das, wo ich vorhin gesagt habe, das ist die oberste des Level 1, das ist so die Fassade, die Verpackung. Ich habe ein Belohnungssystem und das verpacke ich jetzt bunt. Aber es bleibt das gleiche Belohnungssystem. Und ob ich früher jetzt Striche an der Wand mache und hochzähle oder ob ich jetzt bunte Autos irgendwo langfahren lasse, das ist einfach eine Frage der Aufmachung und die Aufmerksamkeit bleibt vielleicht einen Ticken länger, wenn es irgendwie schick gemacht ist. Aber die Grundmechanik ist immer noch ein Belohnungssystem, ein System, welches sehr viel auf extrinsische Motivation setzt. Ich glaube, wenn ich über sowas wie Spielmechaniken einbauen rede, dann geht es mir wirklich um Mechaniken, die es vielleicht noch mal deutlicher machen, um mal so einen Übertrag zu schaffen. Was fällt einem beim Spiel auf, was aber auch in der Realität auffällt, in Organisationen und wie schaffen es Spiele, diese Situation zu lösen und was könnte man in Organisationen denn genauso umsetzen? Also ein Beispiel wäre, es ist ja ein großer Trend oder eine große Bewegung, Brettspiele entwickeln sich ja auch weiter, sind ja kooperative Spiele. Und es gibt viele kooperative Brettspiele, die sich jetzt rausentwickelt haben. Und ein Phänomen, was bei kooperativen Brettspielen immer wieder auftritt, ist das Thema Alpha-Player-Syndrom. Das ist natürlich kein echtes Syndrom und die Psychologen drehen sich gerade so ein bisschen auf den Stuhl und sagen, Also im Spielgenre wird es Alpha-Player-Syndrom genannt und das ist letztendlich der Effekt, dass bei einem kooperativen Spiel irgendwann einer sehr stark in die Führung geht, auch aus einer positiven Intention meinetwegen heraus und möchte gern den anderen die Regeln erklären und fängt dann an zu sagen, nee, warte mal, du darfst da aber nicht hinsetzen und wäre es nicht besser, wenn wir jetzt alle hier rüber gehen? Und es endet darin, dass die Person anfängt, über das ganze Spielbrett zu greifen, Figuren von anderen Personen zu setzen. Zwei Leute sind schon seit einer halben Stunde auf dem Balkon, eine Person steht in der Küche. Und die Person hat es noch nicht mitgekriegt, dass sie seit einer halben Stunde alleine am Tisch sitzt, aber ist schon drei Züge weiter und hat ja gerade das kooperative Spiel quasi für alle anderen fertig gemacht. Und das ist genau das Gleiche, was im Mikromanagement in Organisationen.
Die Seminararbeiten im Studium.
Genau. Und genauso auch bei Gruppenarbeiten oder in anderen Prozessen kommt es immer wieder vor. Und genauso auch in Organisationen. Und dann gibt es Führungskräfte, die das Gefühl haben, sie müssen alles kontrollieren und dann ins Mikromanagement eingreifen und dann statt dieses kooperative Spiel auf Augenhöhe gemeinsam beratend zu gestalten, gibt es dann Personen, die einfach reingehen und sagen, ja, nein, du musst jetzt das machen und die Person muss das machen und führt dann sozusagen die Hand. Und das sorgt natürlich genauso, wie Spieler dann einfach und Spielende dann einfach ausschalten und sagen, gut, dann gehe ich jetzt woanders hin, weil du machst es ja eh alleine. Passiert es gleich in der Führung in Unternehmen, dass Führungskräfte, die so geführt werden, sagen, ja gut, dann sag mir doch einfach, an welcher Kennzahl ich wie was genau arbeiten muss, aber offensichtlich ist ja gar nicht gewollt, dass ich mich einbringe. Und Spiele lösen dieses Problem auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ein interessanter Aspekt ist zum Beispiel, dass das dann sehr häufig auftritt, wenn alle Informationen für alle zugänglich sind. Das heißt, wenn alle Informationen offen sind, dann beugt sich der Erste über den Tisch und ist so, nee, du musst doch hier und du musst da. Und dann können theoretisch alle anderen auch weggehen, weil eine Person den Zugang zu allen Informationen hat. Das heißt nicht, dass ich jetzt für weniger Transparenz bin. Ich bin ein großer Fan von Transparenz in Organisationen. Ich bin eher ein Fan von selbst auferlegter Verantwortungsübergabe. Du hast deinen Bereich, um den du dich kümmerst und ich vertraue darauf, dass du alle Informationen hast und wenn du eine Entscheidung triffst, dann wirst du das auf Basis der Informationen tun, die du hast. Klammer auf, deine Handkarten, die Informationen, die du siehst, die ich nicht sehe, da vertraue ich drauf.
Ja, ist ja auch eine Frage, ob der Trend, dass alles transparent ist, also wie das in Balance steht mit Effektivität. Also wenn wir alle Informationen haben und alle Informationen durcharbeiten müssen, wie können wir dann überhaupt so effektiv handeln? Also das finde ich auch immer einen interessanten Zwiespalt, weil ich den sozusagen das Bedürfnis nach Struktur und Transparenz total verstehe, aber auf der anderen Seite denke, wenn ich erstmal die Zeit investiere oder wenn eine Führungskraft glaubt, alle Subabteilungen besser zu verstehen als die eigentlichen sozusagen Autoritäten, die Informationen haben, dann kann alleine von 24 Stunden Tag irgendwas nicht stimmen.
Richtig, auch das gibt es im Spielsetting, das heißt Analyse-Paralyse. Das heißt, wenn ein Spiel so kompliziert ist und ein Zug so komplex geworden ist, dass eine Person 4 Stunden lang im Kopf rechnet, was ist das Optimum, was sind die besten Optionen, die ich habe, dann kommt es zu Analyseparalyse und die Downtime für alle anderen ist riesengroß, die Leute langweilen sich, das Spiel landet im Schrank und wird nicht mehr gespielt. Und auch hier gibt es Mechanismen in Spielen, die genau diese Zeit niedrig halten, wo überlegt wird, okay, welche Entscheidungswege kann man gestalten? Wie kommen Spielende zu der Entscheidung, wie sie ihren Zug gestalten? Und wie kann man da einen möglichst effizienten, effektiven Weg finden und Informationen so aufbereiten, dass man möglichst schnell zu einer guten Entscheidung kommt, alle wichtigen und relevanten Informationen auf einen Blick wahrnehmen kann? Das ist zum Beispiel für mich auch ein Anlass gewesen, diese 3D-Projektwelten als Visualisierungsmethode zu entwickeln, weil in Unternehmen dann so 3x4 Wände voll mit Post-its und das ist jetzt unsere Strategie und dann guckt man drauf und keiner sieht mehr durch und Brettspiele würden das nie auf die gleiche Art und Weise machen. Also wenn man sich vorstellt, ein gesamtes Brettspiel wären nur Zettel, dann würde man sehr schnell feststellen, ist total unübersichtlich. Das merkt man schon bei manchen Kartenspielen, die dann sehr breit sich über den ganzen Tisch ausbreiten. Sehr viel Text, sehr textlastig, alles auf Karten. Dann ist man schon darauf angewiesen, dass man noch ein paar bunte Bildchen drauf hat, um das irgendwie zu gruppieren. Und Brettspiele müssen sehr viele Informationen verdichtet zugänglich machen. Wo kommt es zu Konflikt? Wo sind die relevanten Ressourcen? Wie viel dieser Ressource ist noch verfügbar? Welche Entscheidungsmöglichkeiten habe ich? Welche Strategie verfolgen möglicherweise Kontrahenten? Wie weit ist die Zeitleiste vorgeschritten? Und das muss alles auf eine Art und Weise zusammengepasst werden, dass es auch noch am besten auf so einen Couchtisch passt, damit man das irgendwie auch noch in der Wohnung macht. Und Brettspiele nutzen da verschiedene Möglichkeiten, und das zu überführen wieder in den Unternehmenskontext, um auch da wieder Entscheidungen besser möglich zu machen, schneller zugänglich zu machen. Das ist das, was ich darunter verstehe, zum Beispiel bestimmte Mechaniken aus dem Brettspiel zu überführen. Und dann fühlt es sich auch gar nicht an wie ein Spiel, weil ich nicht würfel, weil ich nicht irgendwie gewonnen, verloren, sondern es ist viel eher diese Mechanismen sich anzuschauen, mit denen bestimmte Schwierigkeiten aus einem Brettspiel-Setting gelöst werden, und dann zu gucken, wie würde das aussehen, wenn man das im Organisationskontext auch anwenden würde, und welche Probleme würde es da lösen?
Eine ganz andere Frage zum Abschluss. Wir haben nämlich schon, sind schon wunderbar durch die Zeit gekommen. Aber mich interessiert tatsächlich noch, was spielst du privat? Spielst du überhaupt noch so viel, wie du möchtest? Und dritte Frage, zwar methodisch ein bisschen blöd, drei Fragen zu stellen, aber dritte Frage, wenn du für dich spielst, denkst du sofort, hey, das ist eine super Technikmethode, die kann ich das nächste Mal im Workshop in 3 Wochen nutzen, oder spielst du einfach nur um des Spielens willen?
Also das ist, wenn ich jetzt sage, was spiele ich, dann würde das anfangen mit welches Genre, wie viele Spieler, welche, also da gibt es
okay, skippen wir.
Lieblingsspiele à la Couleur. Ich spiele tatsächlich immer noch sehr, sehr gerne, und ich spiele Brettspiele. Ich bin nicht der große Computerspielfan. Ich bin tatsächlich ein Fan von haptischem Material, gemeinsam am Tisch sitzen. Eins meiner Lieblingsspiele zurzeit ist Spirit Island, weil das ist ein kooperatives Spiel, ist aber auch sehr komplex, ist eher was für Leute, die auch mal Lust haben, sich ein bisschen in die Regeln reinzulesen. Ist aber eins von den Spielen, wenn man sich da reinarbeitet, ich finde, das spiegelt unsere aktuelle Arbeitswelt unheimlich gut wider, was es eigentlich braucht, um dort voranzukommen. Aber das könnten wir wahrscheinlich eine eigene Folge zu machen. Ich selbst, ja genau, ich spiele selbst überhaupt auch noch sehr gerne Brettspiele. Ich komme natürlich nicht dazu so häufig, wie ich gern möchte, denn wenn es nach mir geht, würde ich viel, viel mehr spielen. Das größte Problem am Spielen ist, irgendwie andere Personen zu finden, die mit der gleichen Ausdauer und Begeisterung am Brettspiel sitzen wie ich. Und die Pandemie macht es noch schwieriger als sonst schon. Das heißt, ich habe in letzter Zeit immer viel in Solospiele reingeguckt und sitze dann manchmal alleine da und überlege, wie macht man hier in diesem Solospiel, was sind hier für Mechaniken dabei? Und das ist vielleicht auch der dritte Aspekt. Ja, umso mehr Spiele man kennt und umso mehr Spielmechaniken und Methoden man kennt, umso eher ist man auch dabei, ein Spiel schneller zu sezieren, und man schaut sich ein Spiel und sagt, das ist also eine Randomisierung, die zusammen mit einem Deckkonstruktionsspiel einen Engine-Builder macht. Alles klar, eine interessante Kombination. So, brauche ich jetzt auch gar nicht spielen, verstanden. Meistens ist es so, dass man, egal wie oft man solche Spiele analysiert oder auch schon gespielt hat, denkt, man wüsste jetzt, wie sich das auswirkt. Wenn man es dann aber nochmal selbst spielt, und das ist ja das Schöne daran, dass ein Spiel auch durch die Spielenden nochmal eine andere Farbe bekommt, dann erlebt man, dass es doch immer mehr ist als die Summe seiner Teile, und dass es dann doch immer nochmal auf die Zusammensetzung ankommt, die nochmal ein ganz anderes Erlebnis auslöst. Und das heißt, es macht immer noch Spaß, und trotzdem gibt es immer wieder auch Momente, dass ich im Spiel denke, ha, das ist ja faszinierend. Genau das passiert doch auch in Organisationen. Mal gucken, wie es das Spiel geschafft hat, dass das jetzt nicht langweilig wird.
Janne, vielen, vielen Dank dir. Lies, willst du es auch nochmal sagen? Ich schneide es gern.
Janik, vielen, vielen Dank dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und tatsächlich hast du mir einen Spielraum gedanklich aufgemacht, den ich so, glaube ich, tatsächlich noch nicht durchdacht hatte. Und daher vielen Dank.
Ich freue mich total, dabei gewesen zu sein und vielleicht schaffen wir es irgendwann mal gemeinsam an den Spieltisch und dann können wir gerne gemeinsam ein Brettspiel spielen und überlegen, was dieses Brettspiel vielleicht auch für Querverbindung zur Organisation und Organisationsentwicklung hat.
Ich würde mich freuen. Gern.
Ich verspreche, ich schmeiß nichts um. Ich bin ein sehr entspannter Spieler geworden.
Geworden.
Wir können das noch nicht versprechen.
Normalerweise hört ihr an dieser Stelle die Highlights von Selina und mir. Wir hatten aber mit Janik so ein tolles Nachgespräch, wo wir einfach nicht still und heimlich, aber einfach den Record-Button gedrückt haben. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Deswegen hier ein kleiner Einblick bzw. der Ausklang zu unserem Gespräch für euch. Für mich waren tatsächlich zwei Punkte dabei. Das eine war diese drei Ebenen, die du angesprochen hast. Und ich würde tatsächlich sagen, dass also ich habe ja auch eine Trainerausbildung gemacht und so weiter und so fort. Und da sind vor allem halt die ersten beiden mit adressiert worden. Und die sind mir damals schon als ziemlich krass vorgekommen. Also jetzt eben auch im Sinne von, weiß ich nicht, das Standardtraining ist halt in Anführungszeichen frontal. Und dann machst du mal, weiß ich nicht, eine kleine Gruppenarbeit, aber da halt mit fancy Interaktionen oder Spielelementen zu arbeiten, die du dann halt wieder reflektierst oder es einfach nur als Spiel zu verpacken, damit es halt schön aussieht und es einfach mal einen anderen Lernkanal vielleicht adressiert. Das fand ich damals schon, ich sage jetzt mal eher, weiß ich, fast mutig im Vergleich zu so den anderen 0815 Trainings, die man halt so vielleicht auch kannte bis dahin. Und aber sozusagen diese dritte Ebene einfach nochmal mitzudenken und nochmal ganz anders ins Verhältnis zu setzen und was das da leisten kann, ne? Also wirklich mit einer, ich sage jetzt mal simulationsähnlichen, mit einem simulationsähnlichen Setting, was zumindest dir so einen Erfahrungsraum wirklich gibt. Das fand ich irgendwie sehr schön, diese drei Ebenen voneinander so ein bisschen sezieren zu können. Und das Zweite war nochmal die Analogie, was Brettspiele Unternehmen eigentlich voraus haben. Und ich kannte die Analogie ja schon von dir, deswegen war die jetzt gar nicht unbedingt der Stolper, aber ein Gedanke da drin, den ich vorher, glaube ich, einfach noch nicht so konsequent zu Ende gedacht hatte, dieses wie quasi auch einfach, ich nenne es mal die Umgebungsvariablen, spielgünstig sein können. Also, dass du halt nicht denkst, es ist ein Spiel mit Pünktchen und Sternchen und keine Ahnung was, aber dass letztendlich also vom, also dass du im Prinzip alles, ne, also vom, weiß ich nicht, vom Brettspiel, vom Spielplan bis hin zum kleinen, keine Ahnung, kleines Männchen, was dann irgendwie rumherum wandert, also dass du da eigentlich einen Transfer hinbekommen kannst im Unternehmen und eigentlich lust ein klassisches Unternehmen, lust, glaube ich, auf allen Spielfaktoren.
Ja, wahrscheinlich.
Oh. Ja, ich fand, Alice, weil du gerade die drei Ebenen angesprochen hast, das auch nochmal spannend, weil ich musste ein bisschen grinsen, als es um den ambivalenten Kontext ging, das Innovationsthema kam, weil das ist mein Kontext, in dem ich mich bewege. Und das heißt, ich habe den schon immer und komme dann eher von der anderen Seite. Und ich habe aber durch die drei Level auch nochmal festgestellt, also mir war das halt nicht bewusst, dass es diese drei Ebenen gibt. Und dementsprechend haben wir die, glaube ich, zum Teil sehr unbewusst eingesetzt. Und ich würde sagen, dass das, was wir in unseren Trainings viel machen oder versuchen momentan, wenn wir zum Beispiel auch so, wir haben so ein kleines Lego-Game selber entwickelt, was wir nutzen, dass wir tatsächlich sehr stark auf dieser dritten Ebene unterwegs sind, aber dass ich die zum Teil gar nicht hätte bewusst differenzieren können. Also es ist cool, auf jeden Fall jetzt nochmal den Blick zu haben und vielleicht gehe ich gleich mal zurück in meine Lego-Workshop-Agenda und schaue mal, ob ich für mich ein bisschen auseinanderklamüsern kann, was ich da eigentlich schon drin habe und wie ich vielleicht ja auch nochmal die Ebenen differenzieren und was rausholen kann. Das fand ich auf jeden Fall mich eine coole coolen Reflexionstool über drei Ebenen nachdenken zu können.
Cool, freut mich sehr. Sehr schön.
Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, ihr fandet die Folge genauso interessant wie wir. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über eine Bewertung in eurem jeweiligen Podcast-Player. Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar auf Instagram hinterlassen und uns mitteilen, welchen Berufsbereich ihr für eine der nächsten Folgen spannend findet. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und uns hört ihr wieder in 2 Wochen mit der nächsten spannenden Folge.